HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf der Lyriker, Übersetzer und Herausgeber Jan Wagner. Gastgeberin ist Hanne Kulesser. Vielleicht ist es nicht ganz falsch, alle Dichter als Verborgene zu bezeichnen. So beginnt Ihr Vorwort, Jan Wagner. Das Vorwort zu Ihrem neuen Buch, Die Eulenhasser in den Hallenhäusern, in dem Sie drei Dichter vorstellen, drei Verborgene, uns allen also unbekannte Lyriker. Sie haben, das will ich gleich bekennen, eine begeisterte Leserin vor sich. Diese drei Dichter sind in der Tat eine große Entdeckung, vor allem deshalb, weil sie bisher unbekannte und sehr komische Seiten des angeblichen Herausgebers Jan Wagner zeigen. Es ist ein ziemlich verrücktes Spiel, das Sie da inszeniert haben. Jan Wagner, eigentlich sind Sie doch ein ernsthafter und seriöser Dichter. Welcher Teufel hat Sie geritten, diese drei fiktiven Dichter, diese Verborgenen, ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen?
Im Grunde ist es ein Teufel, der schon viele Dichter geritten hat. Denn je mehr man sich bemüht, imaginäre Dichter zu finden, desto mehr Dichter entdeckt man, die es nicht gab, aber deren Texte es gibt und die von irgendwelchen Autoren irgendwann erfunden wurden. Das geht im Grunde los mit dem Herrn Macpherson in Schottland, der die Ossiansgesänge geschrieben hat, und seinem Zeitgenossen Thomas Chatterton, der bei den Romantikern so beliebt war, bei Wordsworth, der ihn als Marvelous Boy bezeichnete, glaube ich, der eben diesen Mönch Rowley erfand, einen mittelalterlichen Mönch, und nicht nur die Gedichte erfand und die Vita für diesen Rowley erfand, sondern die Texte sogar noch fälschte, also Bögen mit Tee bekleckerte und so weiter, um die angeblichen Originalmanuskripte zu erstellen. Und im 20. Jahrhundert geht das weiter, natürlich mit Fernando Pessoa zum Beispiel, der ja berühmt ist für seine Heteronyme, und andere, auch Lars Gustafsson, der schwedische Dichter, hat Lyriker erfunden. Insofern ist es also eine Tradition, die es schon lange gibt und die wunderbare Dichter hervorgebracht hat, die es nicht gibt, aber deren Gedichte man lesen kann. Ja, also in diese Tradition ganz bewusst gestellt sind die drei Dichter, die ich jetzt präsentiere.
Hat denn das ein bisschen etwas mit Rom zu tun gehabt? Sie waren ja ein Jahr in Rom. Hat Sie das inspiriert?
Ja, es war ein wunderbares Projekt für dieses eine Jahr in Rom. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, viel führte auf dieses Buch zu. Zum Beispiel habe ich vorher schon Anagrammgedichte geschrieben bei einem gemeinsamen Harz-Projekt, einem Harz-Buch und einer Heine-Hommage, die ich gemeinsam mit Björn Kulig geschrieben habe. Da gab es auch schon ein Anagrammgedicht auf das Getränk Schierker Feuerstein, auf diesen Schnaps, auf diesen Kräuterschnaps. Alte, traditionelle Form ist ja auch in den anderen Gedichtbänden schon evident. Und das heißt, es gab viele Interessen, die sich im Grunde gebündelt haben in diesem Buchprojekt, das dann in Rom Gestalt annahm. Unter anderem auch das Interesse an Fernando Pessoa, den ich ja immer schon gern gelesen habe und dessen Heteronyme mich immer schon begeistert haben. Und in Rom war es tatsächlich so, dass der Wunsch da war, Rom-Gedichte zu schreiben, aber diese großartige und durchaus auch belastende Tradition an Rom-Gedichten da war. Wie schreibt man Rom-Gedichte, wenn man natürlich Goethe im Hinterkopf hat, wenn man Josef Brodsky im Hinterkopf hat und so viele andere Dichter, die über Rom geschrieben haben? Wie geht man da vor? Und die Idee war eben, einen Rom-Dichter gleich mitzuerfinden, der dann das Verbotene tun kann, nämlich Elegien. Schreiben, tatsächlich römische Elegien wie Goethe und Brodsky auch schon im 20. Jahrhundert, aber mit der entsprechenden Form. Also das ganz Verbotene tun.
Das hätte Jan Wagner sich nicht getraut.
Doch, aber es passte eben wunderbar in das Konzept, dass es im Grunde schon gab, eben Dichter zu erfinden, weil ich eben mich mit Pessoa auseinandergesetzt hatte und auch schon zwei, drei Anagrammgedichte eines bis dahin namenlosen Dichters geschrieben hatte. Das heißt, es passte gut in das Konzept. Und das Jahr in Rom mit dieser doch viel größeren Freiheit, mit der wunderbaren Zeit und Ruhe, die einem zur Verfügung steht dort, war eben ideal, um dieses Projekt zu realisieren.
Jan Wagner, jetzt stellen Sie uns doch mal diese drei Dichter, diese drei Verborgenen kurz vor, damit wir überhaupt wissen, ja, um was es sich da handelt.
Vielleicht sollte ich vorausschicken, das Wunderbare daran, Dichter zu erfinden, ist, dass man schreiben kann, wie man vielleicht schon immer schreiben wollte. Es sind Dichter, die mir so nah sind, dass ich sie mit Lust erfinden konnte und mit Lust ihre Gedichte schreiben konnte, aber die mir doch poetisch und stilistisch so fern sind, dass sie im Grunde nur wenig zu tun haben mit den Gedichten, die ich normalerweise schreibe und die ich bisher geschrieben habe. Aber alle drei repräsentieren auf eine Art Aspekte, die mir wichtig sind. Zum Beispiel, das habe ich ja schon erwähnt, der römische Dichter, der eben wie ich in Rom war und dann seine Rom-Erfahrung gemacht hat, der auf eine alte Form zurückgreift, auf die Elegie und in dieser Form Rom zu bewältigen versucht.
Philipp Miller,
der über den nichts bekannt ist, ein anonymer Dichter. Man kann nur mutmaßen, was ihn nach Rom getrieben hat. Es gibt Augenzeugen, zwei italienische Augenzeugen, die ihn beobachtet haben, wie er an der berühmten Statue, dem Pasquino, Gedichte angeklebt hat, angeheftet hat. Es ist nicht ganz klar, wer er war. Man kann Rückschlüsse ziehen auf sein Leben, wenn man die Gedichte genau liest, wo er gelebt hat in Rom, warum er dort gelebt hat, was ihn vielleicht nach Rom getrieben hat. Es sind Liebesgedichte, die auch ein bisschen an die große, ja, lateinische Tradition der Liebesgedichte anknüpft, insofern als eine Geliebte angesprochen wird, Livia in diesem Fall, und eben gehalten in der Elegienform. Also Rom-Erlebnisse aufgreifend und Liebesmotive aufgreifend in klassischer elegischer Form. Der zweite Dichter ist ein Berliner Dichter, was auch naheliegend ist, weil ich ja selbst Berliner Dichter bin, Theodor Fischhaupt, eine verkrachte Existenz, die sich in jungen Jahren umbringt, in den 80er Jahren, und sich im Grunde weniger auf das Leben konzentriert, als auf das Spiel mit den Buchstaben. Er schreibt Anagrammgedichte, das ist ja die strengste Form von allen, wenn man so will, weil in jeder Zeile exakt die gleichen Buchstaben benutzt werden müssen, keiner mehr, keiner weniger. Und auch das ist ein Aspekt, der mir nahe ist. Wie gesagt, ich hatte Anagrammgedichte vorher schon geschrieben und ich liebe das Spiel mit Form, den sanften formalen Zwang, der einen in ganz neue Bereiche führen kann, wenn man diesen Zwang zulässt und sich dem Zwang aussetzt. Und deswegen hat auch Theodor Fischhaupt eine Vorliebe, die ich mit ihm teile, das Spiel mit der Form. Allerdings ist diese Anagrammform natürlich eine, die so streng ist, dass man zwangsläufig, ja, in Bereiche kommt, die einem ganz und gar unvertraut sind. Also das Autor-Ich hat nirgendwo so wenig Macht und Zugriff auf den Text wie beim Anagrammgedicht, weil eben die
ist vorgegeben.
Ja, ja, weil die Buchstaben vorgegeben sind. Und das war dann eben auch ein Anlass, einen Dichter dazwischen zu schalten, der sich eben auf dieses Spiel, auf diesen Zwang ganz und gar einlässt und dem ganz und gar verfällt, nämlich dieser Theodor Fischhaupt. Und der dritte Dichter, mit dem das Buch beginnt, ist ein Bauerndichter, Anton Brandt, der in Schleswig-Holstein lebte, völlig unerkannt, auch ohne dass seine Familie oder seine Freunde mehr darüber gewusst hätten, Gedichte geschrieben hat, über das tägliche Leben auf dem Hof, und der sich eben ganz auf das bäuerliche Leben konzentriert und auf eine regionale Sprache. Es ist im Grunde eine Fachsprachenlyrik, wenn man so will, die Regionalismen gebraucht, die Dialektales gebraucht und eben ein ganz explizit landschaftliches Vokabular, das mir auch fremd war. Im Grunde schreibt er in einer Sprache, die auch für mich fremd war, die ich mir auch erst aneignen musste. Und auch das war ein großer Lustgewinn, eine sehr sinnliche Lyrik, glaube ich, oder hoffe ich, die dieser Anton Brandt schreibt, die durchaus schwelgt in diesem Reichtum der landschaftlichen Sprache und der Möglichkeiten, die sich lautlich dort auch bieten.
Ja, den Autoren ist ja jeweils eine Einführung in Leben und Werk vorangestellt. Dann folgt eine Literaturliste, also bibliografische Angaben. Dann noch eine spezifische Ergänzung. Bei Anton Brandt ist es, Sie haben es eben gesagt, diese Regionalismen. Es ist ein Glossar landschaftlicher Wörter, eine umfangreiche Sammlung. Bei Theodor Fischhaupt ist es ein literaturwissenschaftlicher Essay über das Anagramm. Bei Philipp Miller, eben dem Unbekanntesten der Unbekannten, sind es Notate eines italienischen Literaturprofessors. Und zu den jeweils vorgestellten Gedichten gehören ausführliche Anmerkungen und Erläuterungen. Ja, das ist alles mit so viel Professionalität und Ironie gleichermaßen gemacht, dass man sich den Herausgeber, das klingt ja auch schon ein bisschen durch, ja, nur vorstellen kann mit dem allergrößten Vergnügen am Schreibtisch. Ich glaube, das sehe ich richtig, ne? Sie haben wirklich eine große Freude dabei gehabt.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, ja. weil auch die Genres so unterschiedlich waren. Ja. Ich konnte Gedichte schreiben und es sind wirklich ernst gemeinte Gedichte, natürlich. Es sollten gute Gedichte werden auf ganz unterschiedliche Art, aber dann kam die Herausgebertätigkeit hinzu. Ich durfte das Vorwort schreiben, ich durfte einige Anmerkungen hinzugeben, ich durfte dann das Ganze auch wissenschaftlich annotieren. Das kommt doch dazu, es gibt auch einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat, der Werke diverser Wissenschaftler, Professoren zitiert. interessiert, die sich mit diesen Autoren beschäftigt haben, so unbekannt die Autoren noch sind. Es gibt doch Auswahl von Werken, die sie schon mit ihrem Schreiben beschäftigt haben. Im Grunde hatte ich von allen Welten das Beste. Ich konnte als Herausgeber tätig sein, als Dichter tätig sein und als jemand, der eben wissenschaftlich sich befasst oder essayistisch befasst mit den Gedichten und dem Leben.
Gespielt, ja,
man konnte alle Rollen auf einmal spielen und das ergänzte sich und war für mich selbst ein ungeheuer genussreiches Spiel in diesem Jahr des Schreibens.
Jan Wagner, sind denn Ihre Sympathien jetzt gleichmäßig auf die drei verteilt oder gibt es da doch eine unterschiedliche Zuneigung oder Bewertung?
Das Wunderbare ist ja, dass man sich aufspalten kann auf drei oder mehr Autoren. Und alle drei haben meine Sympathie und alle drei haben etwas, das ich selbst sehr liebe und was ich teile. Wie gesagt, der sehr sinnliche Zugriff auf die Welt bei den Bauern, das ist mir wichtig, auch bei Gedichten. Das Formspielen, bei Fischhaupt, dem Anagrammdichter, vielleicht schon leicht fanatische Formspielen und so weiter. Und natürlich das Rom-Erleben, das elegische Element bei dem Dritten. Also alle drei sind mir nah und alle drei haben ja auch durchaus Aspekte, die ich mit ihnen teile. Also ich bin selbst aus Schleswig-Holstein, lebe aber in Berlin und war in Rom und so weiter. Also nicht nur poetologisch, sondern auch, was die eigene Vita angeht, sind da durchaus Elemente da drin, die mir nicht unvertraut sind.
Dann frage ich mal den Wissenschaftler. Haben Sie denn auch ein bisschen eine Satire auf den ganzen Literaturbetrieb im Sinn gehabt dabei?
Ich bin ja kein Wissenschaftler, obwohl ich studiert habe. Also mir ist es nicht fremd. Ich habe studiert. Das heißt, ich habe durchaus auch meinen Teil Sekundärliteratur gelesen, natürlich. Eine Satire nicht, aber es ist schon, natürlich ist das Ganze auch ironisch gehalten. Das merkt man, glaube ich, an den Titeln der Werke, an dem Jargon, den die Wissenschaftler zum Teil haben. Man merkt es bestimmt auch an den Thesen, die aufgestellt werden, die nicht immer ganz ernst nehmen sind. Insofern, es ist, glaube ich, keine Persiflage, keine Satire auf den Betrieb, aber hat durchaus humoristische Elemente.
Jan Wagner, der Verlag, das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen, weist darauf hin, dass sich eben hinter den drei Verborgenen der Dichter Jan Wagner verbirgt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie selbst Ihre Autorschaft gerne im Verborgenen gelassen hätten. Das hätte diesem Spiel doch nochmal eigentlich einen Kick gegeben. War das Ihr Interesse, dass das aufgedeckt wird, oder war das eher das Interesse des Verlages?
Es war durch beide Interesse. Also ich denke, das Spiel ist auch so undurchsichtig genug, denn der Hinweis wird erst am Ende im Grunde gegeben. Das heißt, wer das Buch von vorne bis nach hinten liest, wird es nicht unbedingt
merken.
Es gibt
Leute, die immer sofort hinten nachgucken.
Ja, das ist wohl so.
Ich hasse das.
Aber so sehr die drei Dichter ihr Eigenleben haben und ich das ihr eigenes Leben respektiere, ein bisschen Erfinderstolz ist auch dabei. Deswegen, vielleicht war es auch durch auch mir ein Bedürfnis, irgendwo darauf hinzuweisen, dass ich meine Hand im Spiel hatte. Wobei ich schon hoffe, dass sich das auch durch die Lektüre erschließt. Also ich glaube, spätestens bei den ersten Anmerkungen zu Anton Brandt ist vielleicht klar, dass nicht alles ganz ernst gemeint ist. Und natürlich kann, wer Zugang zu Google hat oder zum Internet, natürlich jeder rausfinden, welche Autoren es gibt, welche Wissenschaftler es gibt und welche nicht. Die meisten werden nicht auftauchen.
Der Leser wird keinen der drei kennen, schreiben Sie in Ihrem Vorwort. Doch Sie äußern die Hoffnung, dass der Leser, wie Sie schreiben, nach der Lektüre keinen von Ihnen mehr vergesse. Wir vergessen Sie hier auch nicht. Wir sprechen weiter über Brandt, Fischhaupt und Miller. Doch wir wollen zuerst ein Lied hören, das wir für das Doppelkopfgespräch ausgewählt haben. Jan Wagner, PJ Harvey heißt die britische Sängerin, von der wir gleich ein Stück hören, das auch von einer großen Hoffnung erzählt, der Hoffnung nach Liebe, nach einem Platz für die Liebe, A Place Called Home. Welche Liebe verbindet Sie denn mit der Sängerin PJ Harvey?
Generell mag ich Songwriting, also das klassische Songwriting, wo ja wunderbare Musik mit guten Texten zusammenkommt und das ist bei PJ Harvey der Fall. Oft mit sehr schrägen Anklängen, musikalisch und textlich, viele verschiedene Genres bedient und diese Mischung und diese ganz eigene Herangehensweise mochte ich immer sehr gerne.
One day. Just hold on to me.
Das war PJ Harvey mit dem Stück A Place Called Home, ausgewählt für H2 Kultur Doppelkopf von Jan Wagner, Gastgeberin ist Tanne Kulesser. Die Eulenhasser in den Hallenhäusern, drei Verborgene heißt ihr neues Buch Jan Wagner, über das wir eben schon gesprochen haben, über das wir auch weitersprechen wollen. Aber zuerst stellen wir doch mal den bisher fast verborgen gebliebenen Herausgeber dieses Buches in den Mittelpunkt. Wenn man in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen wird, muss man sich den Mitgliedern der Akademie vorstellen. Aus dieser Vorstellungsrede von Ihnen zitiere ich. Vertraut man den Urkunden, gehe ich als Hamburger durch, obwohl meine Mutter, eine Französischlehrerin aus Detmold, und mein Vater, ein Professor für Strafrecht, aus Braunschweig stammen. Und obwohl ich nicht in Hamburg, sondern ein Stück nördlich davon aufwuchs, dort, wo die S-Bahn zur Regionalbahn wird, jede Erhebung sich als Berg feiern lässt und der Himmel sich besonders tief herabbeugt, um sich in modrigen Waldseen und den Trögen der Kuhweiden zu spiegeln. Zitat Ende. Hier ahnt man, wenn mir diese Anmerkung erlaubt ist, zumindest was die Landschaft betrifft, die Nähe zu dem Dichter Anton Brandt. Also, um es im Klartext zu sagen, sie wurden 1971 in Hamburg geboren und wuchsen in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Ahrensburg auf. Sie haben 4, das heißt mit den Eulenhassern, 5 Gedichtbände veröffentlicht. Es liegt eine Art Essayband vor, sie nennen ihn beiläufige Prosa, es sind Reden und Vorträge. Sie haben Lyrikanthologien herausgegeben, sie haben amerikanische und irische Dichter übersetzt und für ihr Werk haben sie zahlreiche renommierte Literaturpreise erhalten. Jan Wagner, wie ging es weiter nach den modrigen Waldseen und den Kuhweiden in der Kindheit? Wie sind Sie zur Literatur gekommen?
Wie die meisten Autoren wahrscheinlich durch Lesen, durch die Begeisterung beim Lesen gewisser Autoren. Also meine erste Begeisterung galt eben der Lyrik. Erst den deutschen Frühexpressionisten wie Georg Heim, Georg Trakl und dann recht bald der englischsprachigen Dichtung.
Aber noch nicht im Kinder- oder Jugendalter? Ach. Wann haben Sie angefangen mit der Lyrik
mit
zu lesen?
Mit der Lyrik mit 15 Jahren. Nein, davor natürlich andere Lektüre, aber die Begeisterung fürs Lesen war immer schon da. Also meine Eltern hatten eine große Bibliothek und dort stand eigentlich alles bereit, was gut ist und was Freude bereitet beim Lesen. Nein, die Lyrik kam mit 15, 16 dazu, die Begeisterung für Lyrik. Ich hatte auch das Glück, einen Lehrer zu haben, der Literatur vermittelt hat jenseits des Lehrplans. Ein literaturbegeisterter Englischlehrer, der nicht nur Shakespeare-Liebhaber war, sondern uns auch John Donne, William Blake, William Butler Yeats und andere nicht nur nahegebracht hat, sondern uns wirklich gelehrt hat, diese Gedichte als Sprachkunst zu lieben. Das ist ja nicht die Regel. Und so ein Lehrer ist ein Glücksfall und das war bei mir der Fall, weswegen ich dann auch angefangen habe, Englisch zu studieren und weswegen der Einfluss der englischsprachigen Lyrik bei mir recht groß ist, weil durch ihn die Entdeckung stattfand und die Liebe zu gewissen englischsprachigen Dichtern, zuerst vor allem Dylan Thomas, der walisische Rimbaud, wie man ihn ja nennt, sehr stark war.
Das heißt, der Lehrer hatte mehr Einfluss auf Sie als Ihre Mutter, die ja Französischlehrerin war. Sie haben also die französische Literatur, von der es wahrscheinlich auch viel in der Bibliothek gab, erstmal links liegen gelassen, oder?
Nein, links liegen gelassen nicht. Also wir hatten natürlich Rimbaud, Baudelaire und so, das habe ich auch alles mit Begeisterung gelesen. Aber es kommt ja wirklich darauf an, die erste Liebe prägt ja so stark, dass man sie ein Leben lang in Erinnerung behält und sie einen prägt. Und die erste Liebe war eben Dylan Thomas. Vielleicht sogar weniger, die Gedichte kamen erst als zweites hinzu. Als erstes eigentlich war es sein wunderbares Hörstück Unter dem Milchwald, Under Milkwood. Ein großartiges Stück, sehr spielerisch, sehr humorvoll. Eine Sprachfeier, bildstark, sehr musikalisch, die mich so begeistert hat, dass ich dachte, so etwas können möchte ich auch irgendwann einmal. Und das war meine erste Liebe und die prägt dann bei aller Begeisterung auch für die französische und die deutsche, deutschsprachige Lyrik doch sehr. Und es war eben der Einfluss, den ich mir gewählt habe. Es ist ja immer so, dass ja ein Autor, natürlich gibt es Schreibschulen heute, aber wenn man mit 15, 16 anfängt, ist man doch gezwungen, sich seine Lehrer selbst zu suchen. Abseits der Schule. Das heißt, man sucht sich seine Lektüre aus, probiert herauszufinden, wie diese geliebten Dichterinnen und Dichter vorgehen, wie sie ihre Gedichte bauen, wie sie ihre Bilder aufbauen, wie sie Motive spinnen und so weiter. Und diese Lehrer kamen dann eben aus dem englischsprachigen Raum. Das war Dylan Thomas, das waren Leute wie Ted Hughes und William Butler Yeats, aber auch Auden zum Beispiel, die für mich
haben
sehr wichtig
waren. Haben Sie die denn im Original gelesen, auf Englisch oder in Übersetzung?
Beides. Am Anfang vor allen Dingen in zweisprachigen Ausgaben.
Jan Wagner, Ihre hauptsächliche Beschäftigung als Schriftsteller ist das Gedichteschreiben. Eigene, aber auch Fremde. Und mit den Fremden meine ich die von Ihnen Übersetzten. Sie übersetzen aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen. Und diese Gedichte sind doch in gewisser Weise auch eigene, denn als Übersetzer von Lyrik müssen Sie ja bei aller Werktreue viel Eigenes, ja, eigene Sprache, eigene Bilder einbringen. Sie haben in Reden und Vorträgen immer wieder darauf hingewiesen, dass Lyrik eine, ja sagen wir, Minderheitenliteratur ist, kaum oder wenig wahrgenommen. Und gleichzeitig sprechen Sie in Ihren Texten und wahrscheinlich auch auf der Straße und in jedem Gespräch mit großer Leidenschaft und Begeisterung von der Bedeutung der Lyrik, auch davon, wie lebensnotwendig Gedichte sind. Ja, warum brauchen wir Gedichte? Warum ist die Poesie ein Überlebensmittel?
Ganz kurz gefasst ist ein Gedicht die größtmögliche Freiheit auf engstem Raum. Und noch kürzer gefasst, nach einem guten Gedicht ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Eine der wunderbaren Sachen, die ein Gedicht leisten kann, ist, dass es uns die Dinge um uns herum, auch die ganz gewöhnlichen oder die scheinbar gewöhnlichen und banalen Dinge, auf eine ganz andere Art und Weise sehen lässt. Das ist auch die Einladung, die Dinge neu zu denken und damit ein Zugewinn an Freiheit. In der berühmten Verteidigung der Poesie von Shelley heißt es, dass die Poesie, die Dichtkunst, den Schleier von dem scheinbar Vertrauten zieht und uns die Dinge so sehen lässt, als wären sie unvertraut. Und das ist eine der magischen, wunderbaren Dinge, die ein gutes Gedicht leisten kann.
Dann ist, glaube ich, jetzt Zeit, dass wir ein gutes Gedicht hören. Ich habe eben von dem poetischen Lebensmittel gesprochen und ja, ich wünsche mir von Ihnen das Gedicht Quittenpastete. Das stammt aus Ihrem Gedichtband 18 Pasteten. Und es ist das 18. Pastetengedicht in diesem Band, der aber auch viele Nicht-Pastetengedichte enthält. Lesen Sie das vor, bitte.
Quittenpastete. Wenn sie der Oktober ins Astwerk hängte, ausgebeulte Lampions, war es Zeit. Wir pflückten Quitten, wuchteten körbeweise gelb in die Küche und das Wasser. Apfel und Birne reifen ihrem Namen zu, einer schlichten Süße, anders als die Quitte an ihrem Baum im hintersten Winkel meines Alphabets, im Latein des Gartens, hart und fremd in ihrem Arom. Wir schnitten, viertelten, entkernten das Fleisch, vier große Hände, zwei kleine, schemenhaft im Dampf des Entsafters, gaben Zucker, Hitze, Mühe zu etwas, dass ich roh dem Mund versagte. Wer konnte, wollte Quitten begreifen? Ihr Gelee in bauchigen Gläsern für die dunklen Tage in den Regalen aufgereiht, in einem Keller von Tagen, wo sie leuchten.
Tja, vielen Dank, Jan Wagner. Und weil man eigentlich nicht aufhören kann, wenn man einmal angefangen hat mit dem Quittengelee wie mit den Gedichten, würde ich jetzt gerne noch das Nashorn-Gedicht hören. Ich sehe nämlich, seitdem ich dieses Gedicht gelesen habe, das Nashorn mit ganz anderen Augen.
Nashorn. Komm näher. Seine Augen sind zu stumpf, um etwas zu erkennen, außer Schatten, dem Geflimmer von Gras und Hitze und dem Horn. Ihm stampft es hinterher, wie Schlafende, dem Finger des Hypnotiseurs. Nicht eine Wolke gleitet über die Ebene, während es trinkt, zum nächsten Schlammloch weiterzieht. Gekleidet in Gleichmut, eine Haut, die nichts durchdringt, sein Tonnengrau durch die Vergesslichkeit von Jahrmillionen schleppt allein mit jenem Vogel, der Buphagus, den es auf seinem Rücken balanciert wie ein Stück Sèvres-Porzellan, ein Mokkatässchen, überraschend zart.
Ist das jetzt ein Nashorn, das Sie im Zoo beobachtet haben oder in der freien Wildbahn?
Grundsätzlich eher im Zoo als in der freien Wildbahn, aber es ist eigentlich ein vorgestelltes Nashorn wirklich. Das Nashorn, das jeder im Kopf hat. Also es ist keinerlei direkte Anschauung damit verbunden gewesen, bis auf die Bilder, die man eben im Laufe des Lebens ansammelt vom Nashorn. Aber in freier Wildbahn bin ich bisher keinem Nashorn begegnet.
Sie sind so viel gereist. Ich habe gedacht, es hätte auch sein können, dass Sie dort irgendwo in der Steppe irgendwo einem Nashorn begegnet sind.
Bislang nicht, nein.
Bevor wir nun zurückkehren zu den Eulenhassern, wollen wir die Musik hören, die Sie für den Doppelkopf ausgewählt haben. Ob Bach jetzt allerdings zu dem Nashorn passt, weiß ich nicht, aber vielleicht finden Sie eine Verbindung.
Zwischen Bach und Nashorn?
Ja.
Ad hoc nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass jedes Nashorn von Bach begeistert wäre.
Das ist ein gutes Argument. Wir hören, Sie haben es ausgewählt, den vierten Satz, Sarabande, aus der ersten der 6 Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 1007 und am Cello der große Pablo Casals. Das war Pablo Casals mit der Sarabande aus Johann Sebastian Bachs Cello Suite Nummer 1, G-Dur Bachwerker Verzeichnis 1007, ausgewählt für den H2 Kultur Doppelkopf von Jan Wagner. Gastgeberin ist Hanne Kulessa. Wir kommen zurück zu Ihrem neuen Buch, Die Eulenhasser in den Hallenhäusern. Ich zitiere noch einmal aus Ihrem Vorwort, Jan Wagner. Der Herausgeber seinerseits würde sich schon glücklich schätzen, wenn es ihm mit diesem Buch gelänge, Brandt, Fischhaupt und Miller zumindest für die Dauer der Lektüre dem Vergessen der ewigen Abwesenheit zu entreißen, durch die Präsentation ihrer Leben und Werke dafür zu sorgen, dass sie einen Augenblick lang vortreten, nur um dann, wie Walt Whitman einmal schrieb, sich umzudrehen und zurück ins Dunkel zu eilen. Zitat Ende. Das klingt nicht so begeistert, wie ich mir die anpreisenden Worte eines Entdeckers und Herausgebers vorstelle, Jan Wagner. Ist es eine Distanzierung? Sind Sie doch nicht so überzeugt von der Großartigkeit der Gedichte Ihrer drei Verborgenen? Taugen Sie denn nicht mehr als nur für einen Augenblick lang?
Doch, ich bin sehr begeistert von der Kunst der drei Dichter, die ich entdecken durfte. Aber das ganze Vorwort spielt ja im Grunde oder hebt ja ab auf der Tatsache, dass Lyrik eben ja eher eine Gattung ist, die wenig gelesen wird heutzutage. Auch da im Vorwort ist im Grunde eine ironische Unterwanderung der Klage, dass Lyrik sich nur im Verborgenen abspielt und nicht gelesen wird. Das heißt, im Grunde gilt, was ich für die drei Dichter sage, dass das höchstens augenblicklich erscheinen und aufleuchten vor dem wieder vergessen werden, gilt ja für alle großen Dichter. Es gibt ja einige Beispiele, die ich aufführe in dem im Vorwort und so auch für die drei. Ändert aber nichts an meiner Wertschätzung ihrer Werke und meiner großen Begeisterung für das, was sie geschaffen haben in ihrem mal kürzeren, mal längeren Leben.
Ja, wir bleiben mal einen Augenblick lang bei dem Naturtalent, dem Bauern Anton Brandt, der einige seiner Gedichte zu Lebzeiten veröffentlicht hat, und zwar in landwirtschaftlichen Fachpublikationen wie Die Wurzel, Literaturzeitschrift des Verbands Deutscher Gemüsezüchter, oder in Grubber und Egge, Jahresschrift des Schwäbischen Erntemaschinenverbands. Zum Glück konnten Sie, Jan Wagner, zur Interpretation seiner Werke auch beispielsweise auf Erinnerungen seiner Frau Anna Brandt zurückgreifen, die unter dem Titel »Ich, Muse und Melkerin, mein Leben zwischen Fersen und Fersen«, die im neuen landwirtschaftlichen Verlag Husum erschienen sind. Jan Wagner, würden Sie uns bitte ein Gedicht von Anton Brandt vortragen, um wenigstens einen kleinen Eindruck seiner poetischen Kraft zu vermitteln?
Ja, sehr gern. Das Gedicht trägt den Titel Blitze. Der Tag, an dem mir die Hippe entkam, war der Tag, an dem er mich zur Strafe allein in den dämpfigen Söller sperrte, um, wie mein älterer Bruder sagte, den Sturm einmal lieben zu lernen. Seit Stunden weideten die schwarzen Wolken über den Wiesen, fraßen vom Licht. das Horizonte grummeln, dieses Flacken am Rand und kaum ein Geräusch, bis auf die Frösche im Wog wie nasse Gummihandschuhe. Dann das erste Rumsen. Und ich, vermükert und bang, mit nichts als einem trockenen Ranken, der Blitzmilch draußen. Ein Vetter, der ins Wetter kam und Zuflucht suchte unter einem Baum. Diese Geschichte erzählte man lang. Der Blitz fuhr in ihn, wie der Marder ins Hühnerhaus, und räumte ihn leer. Nach Ewigkeiten erst kam der Arzt hinaus zur Familie, trug die Nachricht behutsam, wie ein letztes, heiles Ei. Am nächsten Tag gab es Schneckennudeln und Schlipper. Jene Hippe aber fand ich erst Jahre später hinterm Knick, weit weg von zu Hause. Eine havarierte Gewitterfront, ein sauberer Satz von gleißenden Blitzen, zwischen die Gleise gestreut.
Anton Brandt, Blitze. Jan Wagner, vielleicht doch noch ein paar Erläuterungen zu dem Gedicht?
Nun ja, es ist eines der Gedichte, die eben erst nach dem Tode von Anton Brandt entdeckt wurden. Er hat sich zurückgezogen in das, was seine Familie sein Gemach nannte, auf dem Hof. Und obwohl gelegentlich Sendungen, Büchersendungen und Zeitschriftensendungen ankamen, wurde das im Familienrahmen nicht publik. Das heißt, zur Erklärung des Gedichts muss zurückgegriffen werden auf die erwähnten Werke, zum Beispiel auf die Autobiografie Anna Brandts, die eben ihrerseits zum Beispiel eingeht auf den Hintergrund. Also das sind alles Gedichte, die Wurzeln im Leben, im Erleben Anton Brandts. Diese Geschichte, tatsächlich eine Kindheitsgeschichte, die dann in einer Fußnote von Anna Brandt erläutert wird. Also diese Geschichte, den Vetter gab es wirklich, den älteren Bruder Holger Brandt ebenfalls, der von 1930 bis 1955 lebte, bis er mit 25 Jahren beim Mähdrescherunfall ums Leben kam und so weiter. Der Vetter Friedrich Wriggers, der bis 1977 lebte, also eine wahre Begebenheit im Grunde, die lyrisch, poetisch aufgearbeitet wird, aufbereitet wird von Anton Brandt. Und so fußt eigentlich alles im direkten Erleben, im sinnlichen Erleben um ihn herum auf dem Hof.
Ja, vielen Dank. Das hilft doch schon mal ein bisschen weiter. Anton Brandt und Theodor Fischhaupt haben Sie ja allein durch die feinfühligen und genauen Porträts doch für immer der Dunkelheit, der Verborgenheit entrissen. Diese beiden Dichter wird man, glaube ich, nach der Lektüre der Eulenhasser nicht vergessen, selbst wenn man ihrer Lyrik nicht nahesteht. Theodor Fischhaupt, der Anagrammatist mit seinen selbstgestrickten Schals, Pullovern und Pudelmützen, dessen Dasein außer dem Stricken einzig und allein den Buchstaben und ihren poetischen Möglichkeiten gewidmet ist, ist wirklich eine sehr anrührende Figur, der man in der Wirklichkeit vielleicht lieber nicht, aber umso lieber in der Literatur begegnen möchte. Philipp Miller bleibt der große Unbekannte. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ihn können wir uns nicht vorstellen, weil sie dem Leser eben kein biografisches Material liefern. Ja, vielleicht können Sie jetzt ein bisschen etwas nachreichen hier im Gespräch. Jan Wagner, was wollen Sie uns denn mit Philipp Miller sagen?
Nun gut, zunächst einmal spricht Philipp Miller natürlich selbst. Philipp Miller, es gibt ein kleines Vorwort von Herrn Zapperi.
Den italienischen Literaturprofessor, ja.
Den es gibt.
Ja.
Der netterweise mitgespielt hat, der ja in seinem Vorwort auch erläutert, dass dieser Name nicht zum ersten Mal auftaucht. Also Goethe in Rom nannte sich ja Filippo Möller. Wurde dann als Miller notiert. Und das heißt, Philipp Miller ist auch ein Anklang natürlich an Goethe und seine römischen Elegien. Und insofern auch ein Kopfnicken, das bedeuten könnte, ja, Elegien nach Goethe und nach Brodsky sind eine schwierige Sache, gerade wenn sie in Rom geschrieben werden.
Aber Sie wollen uns damit nicht sagen, dass Sie Goethe sind.
Um Himmels Willen. Nein, und Philipp Miller will das sicherlich auch nicht. Nein, Philipp Miller ist ein Pseudonym und er heftet seine Gedichte an der berühmten Pasquino-Statue in Rom an, wo ja seit Jahrhunderten anonyme, meistens Spottverse auf die Mächtigen angeheftet werden. Und dort wird eben irgendwann oder werden diese Elegien entdeckt von zwei römischen Zeugen, die zufälligerweise Deutsch sprechen, weil der eine der Zeugen in Deutschland gearbeitet hat und die Zeugin, die andere Zeugin des Deutschen mächtig ist, und die diese Gedichte zu schätzen wissen und sie sammeln. Das heißt, diesen beiden Zeugen ist zu verdanken, dass die Elegien von Philipp Miller eben nicht wie andere und zumeist anonym geschriebene Gedichte vom Pasquino einfach entfernt werden oder überklebt werden, sondern erhalten bleiben. Die sammeln sie, diese 12 Elegien, und geben sie später weiter an einen Literaturprofessor der römischen Universität, der Sapienza. Und alle diese Elegien sind eben mit dem Namen Philipp Miller unterzeichnet, ohne dass klar würde, wer sich dahinter verbirgt. Auch wenn sie den Pasquino, die Pasquino-Statue beobachten und tatsächlich eine Figur zu erkennen glauben, die es sein könnte, der Figur folgen. Also es gibt Mutmaßungen und Gerüchte, wer es gewesen sein könnte, aber nichts Eindeutiges eigentlich, bis auf die Texte, die überlebt haben.
Würden Sie uns dann bitte eine Elegie vorlesen von Philipp Miller?
Ja, ich lese die 11. von 12 Elegien. Philipp Miller, 11. Elegie. Abends, die Bar. Jene Brosche, gesteckt an die Bluse einer Dame, ist ein Insekt. Ist eine Brosche, smaragdgrün, doch mit Flügeln daran, zwei großen Flügeln, zwei kleinen, glitzernd, schillernd im Licht. Herbst, und der Kellner schaut sorgenvoll in die Wolken, zu denen die Stare sich sammeln, als, wie im Jahr zuvor, flirren sich Punkt um Punkt, fallen lässt in den einen Drang, den gemeinsamen Süden. Wie eine Lunge sich bläht, wieder zusammensackt, atmet das ganze Gebilde den römischen Himmel. Wie jeder Schwarm sich selber durchdringt, wenn sich der Kompass dreht. Wie sie sich fangen im eigenen Netz und entkommen in eine leichtere Geometrie. Sinnlos jeder Versuch, all das jemals zu zählen, Vögel, Tage, Minuten. Kaiser Heliogabal wollte die Einwohnerzahl Roms anhand der Spinnennetze bestimmen und schickte Diener in jedes Haus, jeden Palast, jedes Loch, ließ hinter Schränken suchen, in Ritzen und Winkel blicken. Wie viele Netze es gab, als er mit 18 starb, unter den Dolchen der eigenen Wachen, wer weiß. Aber zweifellos war es nunmehr ein Netz weniger als zuvor. Neben mir stapelt der Kellner Stuhl um Stuhl in den Abend, wischt, versiegelt den Tisch. Dann fliegt die Brosche auf.
Ja, Philipp Miller, die 11. Elegie. Gibt es da noch Anmerkungen, Erläuterungen von dem Herausgeber?
Was biografische Anmerkungen angeht, ist es ja schwierig, wie gesagt, bei Philipp Miller. Was es gibt, sind bestimmte Mutmaßungen Dritter, also der Wissenschaftler, italienischer und deutscher Wissenschaftler, die sich mit den Elegien eingehend beschäftigt haben und die eben anhand der Ortsnamen, die genannt werden und der Motive, die auftauchen, Rückschlüsse zu ziehen versuchen auf das Leben und die Biografie von Philipp Miller. Es ist ja klar, wann zum Beispiel die Elegie angeheftet wurde, wann die beiden Zeugen die Elegie fanden. Es gibt Hinweise auf die Jahreszeit, die Stare, die ja in Rom berühmt sind, und so weiter. Das heißt, die Anmerkungen sind im Grunde Mutmaßungen der Wissenschaftler zum Leben, zum Werk von Philipp Miller. Und dazu kommen dann Bezüge auch auf andere, ja, Rom-Bücher. Also es gibt Zitate von Gregorovius aus der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, aus den Tagebüchern von Goethe und so weiter, wo Parallelen aufscheinen und sich anzubieten scheinen zum Werk und zum Leben von Philipp Miller.
Ja, vielen Dank, Jan Wagner. Wir kommen allmählich zum Ende unseres Gesprächs, und da möchte ich doch nicht nur Ihre 5 Gedichtbände empfehlen, sondern auch auf Ihr Buch »Die Sandale des Propheten« hinweisen. Es heißt im Untertitel »Beiläufige Prosa« und enthält zahlreiche Reden, Vorträge, Exkursionen und Exkurse in die Welt und in die Literatur. Es ist ein erhellendes und gleichermaßen vergnüglich zu lesendes Buch, das ich nur empfehlen kann. Es ist auch eine Streitschrift für die Lyrik, für die Poesie. Neugierde ist eines der Fundamente der Poesie, heißt es an einer Stelle, und Neugierde braucht es auch, um sich der Literatur zuzuwenden. Diese schöne Lust jedenfalls wird unbedingt in diesem Buch angestachelt oder geweckt. Und um diese Neugier und die Lust weiter anzustacheln, hören wir nun noch ein unveröffentlichtes Gedicht von Ihnen. Jan Wagner, was haben Sie mitgebracht?
Ich habe ein Sonett mitgebracht, eine Sonettunterwanderung vielmehr, ein Unkrautgedicht. Ein Unkraut, das ja allen Gärtnern und Hobbygärtnern sehr vertraut ist. Der Titel ist Giersch. Nicht zu unterschätzen, der Giersch, mit dem Begehren, schon im Namen. Darum die Blüten, die so schwebend weiß sind, keusch wie ein Tyrannentraum. Kehrt stets zurück wie eine alte Schuld, schickt seine Kassiber durchs Dunkel, unterm Rasen, unterm Feld, bis irgendwo erneut ein weißes Widerstandsnest emporschießt. Hinter der Garage, beim knirschenden Kies der Kirsche, Giersch, als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt, im ganzen Garten Giersch sich über Giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als Giersch.
Das ist wirklich ein Gedicht für alle Gartenliebhaber. Sie haben aber, ich sehe das, Sie haben noch ein Gedicht da liegen. Was ist das?
Das ist eine Hommage an die Stechmücke. Ein kurzes Gedicht.
Das müssen Sie jetzt auch noch vorlesen. Ja,
ist auch unbedingt. Sehr kurz. Versuch über Mücken. Als hätten sich alle Buchstaben auf einmal aus der Zeitung gelöst und stünden als Schwarm in der Luft. Stehen als Schwarm in der Luft. Bringen von all den schlechten Nachrichten keine. Dürftige Musen, dürre Pegasusse summen sich selbst nur ins Ohr. Geschaffen aus dem letzten Faden von Rauch, wenn die Kerze erlischt, so leicht, dass sich kaum sagen lässt, sie sind, erscheinen sie fast als Schatten, die man aus einer anderen Welt in die unsere wirft. Sie tanzen, dünner als mit Bleistift gezeichnet, die Glieder. Winzige Sphinxenleiber, der Stein von Rosetta, ohne den Stein.
Giersch und Mücken, das ist sozusagen das Leid des Sommers. Jetzt will ich nicht, Sie haben gerade diesen neuen Gedichtband vorliegen, ist gerade herausgekommen. Sie haben unveröffentlichte Gedichte gelesen. Ist es jetzt unfair, wenn ich gleich nach einem weiteren Gedichtband frage?
Es gibt immer nur das nächste zu schreibende Gedicht. Und irgendwann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo all das zusammenkommt und überraschend auch auf stimmige Weise zusammenfällt, sich zusammenfindet zu einem Gedichtband. Aber der Punkt ist noch nicht erreicht.
Jan Wagner, zum Schluss folgt noch ein Lied von Tom Waits. Sie haben Swordfish Trombones ausgewählt. Ist Tom Waits eine Art lyrischer Kollege von Ihnen?
Ja, Tom Waits ist jemand, der wunderbare Texte schreibt. Texte, die sich auch gut ohne Musik lesen lassen. Und insofern, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für viele Lyriker, einer der Songwriter, die man besonders schätzt.
Jan Wagner, vielen Dank für das Gespräch. Mir fällt auf, über was wir alles nicht gesprochen haben, aber zum Glück kann man ja Ihre Bücher lesen. Das war HR2 Kultur Doppelkopf mit dem Lyriker, Übersetzer und Herausgeber Jan Wagner. Gastgeberin war Hanne Kulessa und nun Bühne frei für Tom Waits.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.